Ja, ich hätte mir gewünscht heute Morgen, nachdem wir das Bild, den Film gesehen haben, dass ihr, wenn die, als die Band nach vorne gekommen ist, dass ihr euch da genauso gefreut hättet wie die Kinder. Ja, ist schon ein Erlebnis, mal zu sehen, wie andere sich freuen können über etwas, was bei uns eigentlich selbstverständlich ist, dass wir so Musik hören können und dürfen. Und die Kinder hören es zum ersten Mal und freuen sich in der Freude. Da muss man sich sehr wirklich selber drüber freuen. Ich möchte heute Morgen mit diesem Bild beginnen. Ich hoffe, das klappt hier. Da tut sich nichts. Ich habe es eingeschaltet. Nee. Jetzt. Wer kann mir sagen, was das ist? Ich habe kein Schauspieler, gell? Eine triefende Dachrinne, genau, eine triefende Dachrinne. Keine Angst, es wird keine Predigt über, die Sprüche, über das Sprüchebuch. Wer mehr weiß, ich mache jetzt nicht weiter. Es geht hier um eine triefende Dachrinne. Und interessanterweise, das befindet sich genau bei mir am Haus. Eine triefende Dachrinne. Und ich kriege, wenn meine Frau das sieht, dann immer wieder so einen freundlichen Wink mit dem Zaunpfahl. Das sollte irgendwann mal gemacht werden. Aber genau darin liegt die Schwierigkeit. Wenn es trocken ist, wie jetzt, dann fällt es mir nicht auf. Wenn es regnet, richtig mit Kübel schüttet, fällt es mir auch nicht auf. Weil es regnet ja drumherum und wenn jetzt da Wasser durchtropft, fällt es auch nicht auf. Das heißt, es fällt nur dann auf, wenn es kurz vorher geregnet hat, die Rinne ist noch halb voll, dann sehe ich, dass da durchtropft. Und interessanterweise ist, das Loch wird nicht kleiner, sondern das Loch wird mit zunehmender Zeit immer größer, es rostet immer mehr durch. Zur Freude meiner Frau haben wir es jetzt endlich geschafft, das in Auftrag zu geben, da ich kein Blechner bin. Wir lassen jetzt das Ganze reparieren. Aber es ist so, um jetzt den Bogen zur Predigt zu finden, es geht heute Morgen um so einen Zustand. Gott möchte uns die Augen dafür öffnen, dass etwas nicht stimmt, dass etwas in unserem Herzen frisst und Dinge passieren in unserem Leben, die eigentlich so man nicht lassen könnte. Und ich habe das mit dieser Person verbunden. Wer könnte das sein? Ich gebe mal einen Tipp, er gehört zu den kleinen Propheten. Und ich gebe noch einen Tipp, es hat irgendwas mit Tiefe zu tun. Jetzt müsste der Groschen gefallen sein. Es hat was mit Wasser zu tun, tiefes Wasser. Jona, genau. Im ersten Moment fällt uns bei dem freundlichen Gesicht, bei diesem Mann eigentlich nicht auf, dass das Jona sein könnte. Aber ich denke, so ein Gesicht, so Gesichter sehe ich heute Morgen auch vor mir sitzen. Es gibt viele Gesichter, die eigentlich gar nicht den Anschein haben, Jona zu sein oder wie Jona zu sein. Ich denke, wir finden uns heute Morgen in diesem Mann alle wieder. Jona, ein Prophet, ich gebe noch ein paar Stichworte dazu, wann er gelebt hat, ein paar Hintergründe. Jona war der Sohn Amittais, er war von Beruf, wie schon gesagt, Prophet. Er stammt aus Gath-Hefer im Nordreich, ein bisschen nördlich von der kleinen, unbedeutenden Stadt Nazareth. Er lebte zur Zeit Jerobiams, 793 bis 753. Also er ist ein älteres Kaliber und sein Name bedeutet Taube und er hat tatsächlich etwas von einem Vogel erlegt, vogelliche oder Eigenschaften eines Vogels. Er ist nämlich ruckzuck weg, ruckzuck verschwunden. Und seine Botschaft, die er ausrichten soll, betrifft nicht Israel. Das denken wir vielleicht manchmal, dass Jona eigentlich nur für Israel predigen soll. Die Botschaft, die Jona hat, ist an das Volk Assyrien gerichtet. Israel ist in diesem Geschehen eigentlich gar nicht erwähnt. Vielleicht indirekt, dass Israel sagen könnte, man müsste ja die Botschaft, die wir haben, ja nach außen weiterbringen. Und so ist es eigentlich ja, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das heißt, dieses Buch Jona, der Text, der Inhalt des Buch Jona ist nur an Assyrien gerichtet, ist nur an die fremde Macht Assyrien gerichtet. Das heißt, es ist das erste Missionsbuch, das wir in der Bibel finden, das ausschließlich an fremde Menschen gerichtet sind. Gott hat im Alten Testament schon den Weg gelegt, die Botschaft von sich, seine Eigenschaften, sein Wesen, dass das nicht nur in Israel bleiben soll, sondern dass das auch an fremde Menschen gerichtet sein soll. Jonas Flucht, und interessanterweise lässt das Gott zu. Ich erzähle euch ja nichts Neues, ihr habt zwar wahrscheinlich alle schon mal gelesen, dieses Buch, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa, und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld oder auch Fersengeld, könnte man auch sagen, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und nach dem Herrn aus den Augen zu kommen. Und tschüss. Mein Schiff 2. Oder wie heißen die großen Schiffe? Alle, die jetzt Urlaub machen. Tarsis ist irgendwo in Südspanien. Das heißt, er sollte eigentlich in den Nordosten gehen, um Assyrien zu erreichen. Das sind vielleicht 800 Kilometer, Wegstrecke einfacher. Er geht aber 3.000 bis 4.000 oder 5.000 Kilometer, will er nach Südspanien fliehen. Das heißt, in die ganz konkrete andere Richtung, ganz gegenteilige andere Richtung, nur um den Herrn aus den Augen zu verlieren. Und tschüss. Ich habe mich gefragt, warum reagiert denn Jona so heftig? Warum packt er seine 7 Sachen, warum packt er seine Koffer und läuft davon? Vielleicht war es die Angst, diesem Volk die gute Nachricht zu bringen. Die Grausamkeit der Assyrer war bekannt. Und ich verzichte hier irgendwelche grausamen Praktiken dieses Volkes zu schildern. Wenn es jemand interessiert, kann er selber nachschlagen. Diese Grausamkeit dieses Volkes war spektakulär, war bekannt. Und man kann es auf einer Seite nachvollziehen, dass Gott hier so einen Prophet in die Mission schickt, zu einem grausamsten Volk, zu irgendwelchen grausamen Ureinwohner, die nur noch die Praktiken kennen, dass andere umgebracht werden und dann verspeist werden. Oder war es Zorn? Da lesen wir im 4. Kapitel, und Jona ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete er zu Jahwe: Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Urteil leid tut. Hä? Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für etwas? Was ist das, was in dem Kopf von Jona ist? Jona ärgert sich maßlos, er ist richtig zornig, dass da ein Gott ist, der vergeben möchte. Der einem fremden Volk, das nicht mal zu Israel gehört, das sowieso so grausam ist und andere Menschen umbringt und viele Menschen umgebracht hat in einer Art und Weise, die man nicht beschreiben kann. Und er weiß genau, dass er einen Gott hat, der gnädig ist, der nur den Fehler bei den anderen sieht und findet und danach darüber sich ärgert, dass dieser Gott auch bereit ist, wieder zu vergeben. Er ahnt es praktisch schon in sich selber, dieser Lochfraß ist in ihm schon so drin und so deutlich zu sehen, dass da etwas nicht stimmt mit ihm, dass er die Gnade und die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit auch nicht anderen Menschen gönnt. Und tschüss. Und so sehen wir uns manchmal auch, dass wir die Sünden der anderen eher aufrechnen als unsere eigenen Sünden. Das, was wir bei anderen finden, uns ja so richtig schön ausmalen, über uns stellen, guck mal, der ist ja so und so und so und das hat er getan und mich hat er geärgert sowieso, dem kann ich nicht vergeben. Bei uns steckt so viel Jona drin, das können wir ja fast nicht nachvollziehen, das spüren wir gar nicht mehr. In uns steckt so viel Jona drin, so viel Rost in uns selber, dass wir anderen nicht mal mehr die Vergebung gönnen. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht so über Jona erheben, dass der so ein Flüchtling ist, dass der davongelaufen ist. Wir sind im Grunde genommen gar nicht viel anders. Dabei hatte das Volk Israel den Auftrag, ein Zeugnis der Liebe Gottes zu sein. Gott hat Israel erwählt, um mit diesem Volk seine Eigenschaften den anderen Nationen zu zeigen, wie er wirklich ist. Gott erwählt, um anderen Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist. Und Gott möchte, dass wir genau diese Botschaft hinaustragen, weitertragen, dass wir unsere Erwählung, dass Gott uns erwählt hat, nicht bei uns behalten, sondern dass wir unsere Erwählung so leben, dass auch andere Menschen davon profitieren, dass auch andere Menschen den Weg zu Jesus Christus finden, den Erlöser, der unsere Schuld vergibt. Was sind die Konsequenzen? Die Mission ist tot. Die Mission stirbt am Ungehorsam des Propheten. So meinen wir zunächst. Aber es stimmt, es ist was dran. Wo Menschen nicht mehr die Mission leben, die Botschaft leben, diese Botschaft weitertragen, hinaustragen aus unserer Gemeinde, da ist Mission tot. Und was passiert dann? Ihr kennt sie alle, es kommt ein Sturm. Gott lässt den Jona laufen, der lässt ihn eine gewisse Zeit laufen, aber er ist wieder hinter ihm her. Jona läuft davon, aber Gott holt ihn wieder ein. Und das ist die beste Botschaft, die wir haben. Für uns gilt, wir sind die professionellen Davonläufer. Und Gott ist der professionelle Einholer. Lauf Gott davon und mach nur einen Schritt, dreh dich nur einen Schritt um. Dann steht Gott wieder hinter dir und hat dich eingeholt. Dreh dich nur um, mach nur einen Schritt zurück. Und Gott steht hinter dir und er möchte dich wieder einholen, möchte mit dir wieder neu starten. Und das erleben wir jetzt bei Jona. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Also das ist kein laues Lüftchen. Das ist nicht irgendetwas, was man so beiseite schieben könnte. Es ist ein richtig großes Schiff. Und da hat es mehrere Leute drin. Und da ist auch Fracht drin, die dieses Schiff transportiert. Denn nach Tarsis, 5000 Kilometer, fährt man nicht gerade so zum Vergnügen, wie bei der Olympiade, dass man ein bisschen mit dem Segelboot da rumfährt, sondern die wollen ja auch ihr Geld verdienen. Da ist also ein richtig schwerer Kutter unterwegs mit Menschen drauf. Und die haben Angst. Dieser Sturm bringt sie an Grenzen. An Grenzen der eigenen Existenz, an Grenzen des Umgangs mit anderen, denen die schuldig geworden sind, jetzt speziell der Jona. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter wurde. Diese Menschen sind an ihre Grenzen gekommen. Sie haben sich gefürchtet und jeder hat zu seinem Gott geschrien. Ich denke, jeder hat einen Gott für sich gehabt. Und so war damals die Lebensversicherung, wie wir es heute kennen. Wenn du den falschen Gott angebetet hast und bist mit dem Schiff untergegangen, dann warst du halt nicht auf seiner Police, hast du Pech gehabt. Das heißt, Jeder schreit zu seinem Gott mit dem vielleicht dem Wunsch oder dem Verlangen danach, dass ich ja den richtigen Gott treffe, dass der richtige Gott ja für mich da ist und sich um mich kümmert. Und sie werfen sogar ihre Ladung übers Meer. Das, wo sie gemeint haben, da haben sie einen Verdienst, da haben sie ein Auskommen. Selbst das schmeißen sie über Bord. Aber Jona war hinab in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Ich frage mich, wie man in dieser Phase, da geht es draußen drunter und drüber, da gibt es Wellen, haushoch wahrscheinlich, da gibt es Sturm, leise wird es nicht gewesen sein. Da haben Menschen geschrien, die haben sich festgehalten, da ist ein Sturm, der heult und pfeift und da ist ein Schiff, das ums Überleben kämpft. Und der legt sich runter und schläft. Ich vergleiche das so mit Gemeinden, in denen die Mission gestorben ist. Die haben kein Problem, sich schlafen zu legen. Die liegen unten im Kiel des Schiffes, am tiefsten Punkt. Da merkt man es vielleicht nicht so, wie die Wellen gehen. Oben, weiter oben, da geht es ja wahrscheinlich so. Diese Richtung und nach oben und nach unten, nach rechts und nach links wird das Schiff hin und her geschaukelt haben, aber tief unten im Kiel merkt man es nicht mehr. Und ich denke, das ist das Schlimmste, was uns als Gemeinde passieren kann, wenn wir den Kiel suchen. Wenn wir unten vielleicht uns noch ein paar Säcke hinlegen mit Gerste oder Weizen drin, da haben wir es schön gemütlich, da können wir uns dann drauflegen, da brauchen wir nichts mehr tun. Da lassen wir vielleicht andere ein bisschen was machen. Ich finde gut, dass es Menschen hat, die in unserer Gemeinde sind, die sich auf den Weg machen, die Probebotschaft nicht nur bei uns zu predigen, sondern auch in andere Länder zu gehen, wo andere Sitten sind, wo andere Gebräuche sind, wo man vielleicht nicht verstanden wird, aber die trotzdem unterwegs sind, die bereit sind zu gehen. Und für mich ist das Schönste, wenn diese Menschen unterstützt werden, wenn wir ein Herz haben für die Mission, wenn wir ein Herz haben für andere, wenn wir ein Herz haben für die, die gehen. Jona liegt im Schiff unten und schläft erstmal den Schlaf des Gerechten. Aber da kommt der Schiffsherr zu ihm, der Eigentümer des Schiffs, und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Interessanterweise, Jona hat es denen vorher erzählt, dass er auf der Flucht vor seinem Gott ist. Und der Schiffseigner erinnert sich dran wieder: Ja, der hat doch was gesagt. Vielleicht den werde ich mir jetzt mal vorknüpfen. Und er bittet ihn darum, oder ich denke, er wird ihn geschüttelt haben. Steh auf, bet auch mit uns. Du bist doch derjenige, der mit diesem Gott zusammen ist. Und was passiert? Jona sagt zu ihnen: Das ist alles wegen mir passiert. Schmeißt mich ins Meer, dann wird es euch wieder besser gehen. Aber die Mannschaft, die versucht nochmal, den Jona zu retten. Sie rudern nochmal, sie versuchen das Allerletzte, was noch irgendwie geht, zu tun. Und versuchen, den Jona zu retten. Aber sie merken, dass der Wind, der ihnen gegenübersteht, immer schlimmer wird. Die ganze Situation kommt zu einer Eskalation. Irgendwann mal merken die selber: Ja, es ist so, wir müssen diesen Mann über Bord werfen. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Interessanterweise führt uns Gott manchmal in Situationen hinein, die wir nicht mehr beherrschen. Gott zwingt uns in Situationen hinein, die wir nicht mehr beherrschen können. Und er fordert uns auf, ihm zu vertrauen. Wir sind ihm ausgeliefert, bis aufs Letzte. Da ist nichts mehr zu halten, da ist nichts mehr zu holen. In dem Moment, wo der Jona im Wasser liegt und im Wasser schwimmt, da kann ihn keiner mehr retten. Er ist dem Tod ausgeliefert. Aber was passiert? Was passiert, wenn man Gott gehorsam ist, auch in dieser Situation? Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten ihm Gelübde. Sie haben gespürt, all meine Götter, die ich in der Vergangenheit angebetet habe, die sind nichts wert im Vergleich zu diesem Gott. Interessanterweise, als sie den Jona losgeworden sind und das Ganze sich verändert, der Sturm nachlässt, das muss scheinbar irgendwie so zeitnah gewesen sein, dass sie dann gemerkt und gespürt haben, dieser Gott existiert wirklich. Dieser Gott ist wirklich da. Das ist der richtige Gott. Den müssen wir anbeten. Zu dem müssen wir uns halten. Und sie taten Opfer und taten Gelübde. Das ist nicht nur so hingesagt. Das ist wahrscheinlich richtig voller Vertrauen gewesen. Ein erstes Vertrauen zu diesem Gott des Jona, obwohl der Prophet so, ja, eigentlich der schlechteste Prophet ist, sagen viele. Aber trotzdem, er ist derjenige, der viel erreicht hat, der am meisten erreicht hat. Das werden wir später sehen. Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Interessanterweise ist genau das diese Stelle, die Jesus Christus im Neuen Testament von sich selber sagt und wo Jesus auch die Existenz des Jona bestätigt, auch das, was die Schrift sagt, auch wahr ist, dass er, Jesus Christus, diesem Volk Israel, den Propheten oder den Pharisäern dieses Zeichen gibt, nur des Jonas. Er ist 3 Tage im Bauch des Fisches gefangen, er ist 3 Tage im Tod, denn wenn du von einem Fisch gefressen wirst, dann hast du, ich denke, sag jetzt mal, keine großen Perspektiven mehr. Wenn es nicht gerade ein weißer Hai ist, das sowieso nicht, aber so ein großer Fisch, ich habe mir mal sagen lassen, auch ausdrucken lassen, es gibt die Möglichkeiten, dass solche Fische Menschen gefressen haben und dann später wieder ausgespuckt haben. Die haben überlebt. Ist gerade erst kürzlich wieder passiert. Also es geht. Es ist nicht irgendwie eine fromme Story und eine spannende Story, die ich den Kindern zur Kinderstunde erzählen kann. Das ist möglich. Gott lässt ein Unterwassertaxi kommen, der das Jonas mit einlädt, mitnimmt und da wieder hinbringt, wo er eigentlich hin soll, zu seiner eigentlichen Bestimmung. Kapitel 2. Wir werden jetzt alle 3 Kapitel noch durchmachen, die jetzt noch folgen. Ich werde auszugsweise die zitieren. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen, und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Also irgendwo muss er scheinbar ein Plätzchen gefunden haben, wahrscheinlich war der Magen so groß, dass der Platz genug war, dass er auch Luft gehabt hat, dieses Gebet zu formulieren und auch irgendwie zu überleben. Angenehm muss die Situation nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal gesehen, was Fische eigentlich fressen? Ich will es jetzt nicht hier ausbreiten, aber der eine oder andere, der Waldemar kennt ja, er ist ja Angler, er weiß, was da drin alles ist. Ja, ein Sofa wird es nicht gewesen sein, auf dem er gesessen ist. Er redet ja von sich dann, dass irgendwie der Seetang um sein Haupt ging und alles drum und dran. Er hat dann auch schon diese Tauchphasen dieses Fisches miterlebt, wenn der in die Tiefe getaucht ist, so sagt er es ja nachher auch. Aber in dieser Situation kommt er jetzt an seine eigenen Grenzen. Er kommt an seine Grenzen, beengt, bedrückt, in einer Umgebung, wo ich nicht unbedingt gewesen wäre. Und dann spricht er und er hat nur eine einzige Möglichkeit, er betet. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und das kann ich mir vorstellen, die hat er gehabt. Und er antwortete mir, in dieser Situation redet Gott mit Jona. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Wenn du das erlebst, wenn du in Situationen kommst, wo du nicht mehr ein- noch ausweist, wo du bedrängt und bedrückt wirst von allen Seiten, du weißt nicht mehr, wie dir geschieht, du weißt nicht mehr, was du klar denken kannst und sollst, dann richte dein Gebet zu Gott. Und ich weiß, dass Gott dieses Gebet hören wird. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und das Spiel, er kotzte Jona aus, im Grunde genommen. Er ist jetzt wieder an den Platz gekommen, er hört dieses Gebet, Gott hört dieses Gebet vom Jona und Gott lässt sich erhören. Gott hört dein Gebet, auch in tiefster Not. Und er bringt dich wieder dahin, wo er mit dir angefangen hat. Er bringt dich dahin, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Das erlebt Jona jetzt. Er erlebt, dass Gott ihn nicht in dieser tiefen, beengten Situation zurücklässt, hilflos allein, sondern erlebt, wie Gott ihn herausführt und wieder dahin bringt, wo er mit ihm angefangen hat. Und er gibt Jona einen neuen Auftrag, er gibt Jona eine zweite Chance. Da heißt es, und es geschah des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Und diesmal läuft Jona nicht davon. Er hat seine Situation neu gelernt. Er hat das gelernt, er hat begriffen, davonlaufen bringt nichts. Davonlaufen bringt nichts. Und er machte sich auf und ging hin nach Ninive. Er hat mit allem abgeschlossen, okay Gott, wenn du mich in Ninive gebrauchen möchtest, dann gehe ich. Alles andere ist jetzt deine Verantwortung. Du musst mir sagen, was ich predigen soll und du musst mich dahin bringen, wo ich hinstehen soll zu predigen. Und du musst bei mir sein, damit ich überhaupt dahin komme. Als Jude, als Hebräer in Ninive, nicht gerade die einfachste Situation, da kann es sein, dass es eng wird und klamm wird. Also, der Jona macht sich auf den Weg. Ninive ist ungefähr 3 Tagesreisen groß. Für die damalige Zeit eine Riesenstadt, 3 Tage zu wandern, um die überhaupt durchzugehen. Und da geht ungefähr eine Tagesreise in diese Stadt hinein. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach. Und jetzt interessanterweise, was predigt Jona? Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war die Botschaft, die Jona ausrichten sollte. Normalerweise sind wir jetzt gewohnt vom Richard Kriese, dass da erstmal eine Einleitung kommt, dass da eine interessante Predigt kommt mit 3 Punkten und dass am Schluss dann aufgerufen wird zur Bekehrung, zur Buße. So haben wir es gelernt. Und wir haben auch gelernt, dass Menschen auf das Wort Gottes, wenn es treu gepredigt wird, auch darauf reagieren und ihr Leben ändern. Die Botschaft vom Jona ist nur ein kleiner Satz. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Das war alles, was der Jona auszurichten hat. Und was passiert? Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Also ich würd mich freuen, wenn ich nur einen Satz sagen müsste, und ihr alle würdet zum Glauben kommen, alle wie ihr hier sitzt, ein Satz, da könnte ich mir stundenlang sparen, daheim zu sitzen, die Predigt zusammenzuschreiben, jeder, der hier vorne steht und predigt, weiß, was das heißt, ein paar Stunden daheim zu sitzen, nicht nur ein paar Stunden, sondern ein paar Tage, ich tue mich eh immer ein bisschen schwer, einfach diesen Satz zu sagen, den könnte ich noch auswendig lernen, es sind nur noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Es sind nur noch 30 Tage und ihr alle werdet hier gen Himmel fahren oder in die andere Richtung. Jona hat nur diese Botschaft und die reicht aus, er muss nur Gottes Wort predigen. Er muss nur das predigen, was Gott ihm sagt. Und nicht mehr und nicht weniger. Und die Leute reagieren drauf. Sie verändern ihr Leben. Und sie tun Buße in Sack und Asche. Sogar das Vieh kriegt nichts mehr zu trinken. Alle setzen sich hin, tun Buße und kehren um. Und was passiert? Gott sah ihr Tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Und da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte die Drohung nicht aus. Gottes Wort hat eine Reaktion hervorgerufen bei dem Volk in Ninive, bei dem Volk der Assyrer. Diese ganze Stadt ist umgekehrt. Kann man fragen, kann sowas heute noch passieren? Eine ganze Stadt? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es noch möglich. Vielleicht ist es besser, man predigt kürzer, damit die Leute es besser verstehen. Und jetzt bin ich auch schon fast eine halbe Stunde unterwegs und weiß nicht, was bei euch angekommen ist. Aber Gott tut es leid. Gott möchte nicht, dass wir sterben. Gott möchte nicht, dass wir untergehen in unserem Tun, sondern er möchte, dass wir umkehren, dass wir den Weg zu ihm finden und den Weg mit ihm gehen und dass wir erleben, dass er uns nicht nach unserem Treiben, nicht nach unserem Handeln vergelten wird, sondern dass er uns vergeben möchte. Einem Volk, das voller Gräuel war, das Gott nicht kannte, kehrt um und tut Buße. Und jetzt sitzen wir da, sehen wir den Jonah, sehen wir jetzt so richtig da mit dem Gesicht, das erinnert eher an einen schwäbischen Bruttler. Der ist richtig stinkig. Im Kapitel 4 lesen wir jetzt ja von ihm, Jonah ist richtig total unzufrieden. Und dem gegenüber steht Gottes Großzügigkeit. Jonah ärgerte sich maßlos darüber und voller Zorn betet er zu Jahwe: Ach Jahwe, genau das habe ich mir doch gedacht. Du lässt mich dahin gehen, ich habe die Hosen voll, muss eine Predigt halten zu einem Volk, wo ich nicht hingehen will, und dann vergibst du den. Ja, geht's noch? Und der ist richtig stinkig. Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Deshalb, ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt, dass du einer bist, dem das angedrohte Urteil Unheil leid tut. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Also sowas, da ist gar nichts mehr an Verständnis für andere, da ist keine Freude dabei, dass er sich freuen kann, dass eine ganze Stadt umkehrt. Und er merkt, dieser Lochfraß wird immer größer im Leben des Jona. Dieser Lochfraß ist in seinem Leben, dass er nicht mehr erkennt, dass Menschen umkehren und Buße tun und den Weg zu Gott gehen, den Weg zu Gott finden. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, ich will sterben. Nimm mir jetzt das Leben, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben, ich verkraft das nicht mehr, ich will jetzt Schluss, aus, fertig. Interessant, wie Gott mit ihm weiter umgeht. Aber Jahwe fragte, ist es denn recht von dir, so zornig zu sein? Er stellt ihm nur diese eine Frage. Ist es recht von dir, so zornig zu sein? Hast du eine Berechtigung für diesen Zorn? Und Gott geht ganz interessanterweise mit ihm um. Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Sie sollte ihm einen Schatten spenden und ihm so von seinem Missmut befreien. Gott hat also das Anliegen, den Jona so in die Hand zu nehmen, ihn von seinem Missmut, von seiner Krankheit, die ihn zerfrisst, zu befreien. Interessanterweise, der Jona, der freut sich an der Blume, die da jetzt hochwächst. Ich weiß nicht, ist das ein Rizinus, der jetzt gerade innerhalb von einem Tag hochwächst? Ich weiß es nicht. Aber Gott hat es gebraucht und die Pflanze ist gewachsen. Sie muss Jona sehr gefallen haben. Er hat sich darüber richtig gefreut, dass da eine Pflanze hochwächst, die in seinen Augen gut tut. Gerade in dieser Hitze, wo er sitzt, und da ist man ja froh um jeden Schatten, den man hat zur heutigen Zeit. Aber am nächsten Tag, als die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, sodass sie verdorrte. Tiere tun immer Gottes Willen. Im Vergleich zu Menschen gebraucht Gott nur einen kleinen Wurm. Und er macht ein bisschen so, und dann ist die Rizin- und Staude-Geschichte. Und was erleben wir jetzt? Das Verhalten von Jona, dass er nochmal richtig stinkig ist, dass er wieder sterben will. Und das gebraucht jetzt Gott, um ihm zu sagen, du, Jona, dir tut es leid um die Rizin und Staude, um die du keine Mühe gehabt hast und die du nicht großgezogen hast. Du hast sie nicht gegossen, du hast sie nicht die Triebe abgeschnitten, die unvorteilhaft sind. Du hast dich nicht um sie gekümmert, du hast dich nur drunter gelegt und hast dich an dem Schatten gefreut. Du hast keine Mühe gehabt, du hast sie nicht großgezogen. Das war eigentlich ein Handeln, das Gott getan hat. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das liebe Vieh, das viele Vieh. 120.000 Menschen sind umgekehrt. Das ist die größte Erweckung, sage ich jetzt mal, in der Bibel, die wir in der Bibel lesen. Ich weiß nicht, ob das bei uns mal geschehen ist auf dieser Welt, aber so eine große Bekehrung habe ich noch nie erlebt. Richard hätte sich gefreut, wenn er da gepredigt hätte. 120.000 Menschen sind umgekehrt. Nur mit diesem einen Satz, wo Gott den Jona gebraucht hat. Es ist für mich sehr interessant, dass Jona das alles aufgeschrieben hat. Im Nachgang, muss ich sagen, ist er einer der ehrlichsten Propheten, die wir gehabt haben, die wir nachlesen können. Er ist sich nicht zu schade, nicht zu fein, sein eigenes Versagen, und da habe ich wieder Hoffnung für uns oder für ihn, dass er bereit war, sein eigenes Versagen zu Papier zu bringen. Dass wir das nachlesen können, wie er versagt hat. Und wie Gott ihn gebraucht hat, trotz seinem Lochfraß. Dass Gott ihn wieder umgedreht hat. Dass Gott ihm nachgegangen ist. Dass er ihn trotzdem gebraucht hat. Und das ist für mich eine Geschichte, wo ich sagen muss, Hut ab, Jona, dass du bereit warst, diesen Mut zu haben, dein Versagen zu verschriftlichen. Dass du da bereit warst, nicht das schön zu schreiben. Er hätte das Ganze noch psychologisieren können. Ja, das waren die anderen so ein bisschen schuld und so. Nee, Jona schreibt es hin und lässt Gott das letzte Wort. Ich möchte euch zum Schluss jemanden zeigen. Es ist kein Schauspieler, obwohl er viel so in dieser Richtung aufgetreten ist. Er konnte schauspielern. Weiß jemand, wer das ist? Hat jemand eine Ahnung? Das ist Josef Müller. Und er hat ein Buch geschrieben am Ende seines Lebens, Der ziemlich beste Schurke. Ich habe das Buch hier, ich habe es geschenkt bekommen zu Weihnachten. Diejenige, die mir es geschenkt hat, ist auch weitläufig verwandt mit ihm. Ich habe das Buch gelesen. Es ist sehr interessant, dieses Buch zu lesen, den Lebenslauf von Josef Müller zu lesen. Mit 18 Jahren, er liebt Autos, schnelles Fahren sowieso, große Autos. Mit 18 Jahren, gerade hat er einen Führerschein gemacht, Unfall, Bums, schwer, also er ist querschnittsgelähmt. Er kann nicht mehr laufen, er ist fortan nur noch mit dem Rollstuhl unterwegs, aber er ist Steuerberater, hat den Beruf des Steuerberaters gelernt und ist da sehr, sehr erfolgreich. Er hat innerhalb von kurzer Zeit gelernt, mit Menschen umzugehen, Menschen zu beeinflussen. Er hat innerhalb seines Lebens mindestens 6 Steuerkanzleien hochgezogen. Aber er kennt auch die Gier des Menschen. Und sie vertrauen ihm ohne Ende. Sie vertrauen alles Geld ihm an. Und er legt es auch zum Teil an. Und er macht gute Geschäfte mit. Und er spricht sich rum in der Münchner Schickeria. Er hat dort mit Leuten zu tun, also das Who is Who der damaligen Zeit. Die lassen sich mit ihm ablichten. Sportler, Politiker, alles, was so Müller sieht, rennt zu ihm hin und lässt sich mit ihm fotografieren. Und vor allen Dingen, sie vertrauen ihm ihr Geld an. Und mit der Zeit ist es ja, was so Geld alles mit einem machen kann, mit Geld kann man gut leben. Und er gibt das Geld seiner Gläubiger aus. Er hat große Autos, er kann große Autos fahren, trotz seiner Behinderung kann er Autos fahren, fährt die teuersten Autos, wohnt in teuersten Hotels. Und irgendwann mal geht die ganze Sache in die Hose. Er ist dann nur noch auf der Flucht. Und da ist er jetzt so langsam die Parallele zu Jona. Er ist nur noch auf der Flucht, um die Geschäfte, die er gemacht hat, die er getätigt hat, dass er das Geld von anderen Leuten ausgibt, muss er ja immer dann wieder die Löcher und die Flicken stopfen, die da auftreten. Und irgendwann mal ist er so weit, dass er auf der Flucht ist. Auf der Flucht vor sich selber, auf der Flucht vor seinen Gläubigern. Irgendwann mal ist er in Amerika gelandet, er ist zwischendurch Konsul oder Honorarkonsul geworden, weil man die ja nicht, also diese Leute sind ja immun, die dürfen ja nicht aufgehalten werden, die durften auch ja nicht irgendwie gefangen genommen werden. Er ist Honorarkonsul und das hat ihm alles in die Karten gespielt, das ganze Ding zu vertuschen und zu verschleiern. Irgendwann mal sind sie ja so weit, dass sie in Amerika ihn festnehmen wollen, in einem Hotel. Wurde alles gerichtet, da wurde die ganze Polizei aufgefahren, die haben sich versteckt, die haben sich dann mit Knarren, ihr kennt ja das so ganze wenn Polizei jemand irgendwie festnehmen will, da wird ja alles aufgefahren. Ne? Und dann haben sie zugeschlagen, haben aber nur das Stockwerk verwechselt. Seht, wie die Polizei heute ist. Das war eigentlich der Satz, den ich eigentlich für Andi gedacht hat, aber der ist heute nicht da. Die haben es nur das falsche Stockwerk gestürmt. Und als sie das gemerkt haben, ist er dann schon lang unterwegs gewesen, auf und davon. Aber irgendwann mal geht ja diese Reise zu Ende und sie nehmen ihn gefangen. Und er ist wirklich froh, dass er jetzt endlich gefangen genommen wurde, dass die ganze Flucht ein Ende hat. Und sie sperren ihn irgendwo in München-Stadelheim dann in eine Zelle. Und in dieser Zelle, in diesem Bauch, sage ich jetzt mal von Jonas Fisch, kommt er jetzt langsam zur Ruhe. Und irgendjemand hat ihm eine Bibel gegeben und er liest da drin und er spürt, dass dieses Wort zu ihm spricht. Und er spürt, dass dieser Mann, dass dieses Wort ihm verändern möchte. Und er kommt zum Glauben. Es gibt dann noch Jahre interessanterweise hin und her und das Ganze muss ja irgendwie geregelt werden. Das Geld musste ja zurückgezahlt werden und er hat aber auch keins mehr. Er ist heute im Grunde genommen pleite und erlebt immer wieder, wie andere Menschen ihm helfen, andere Menschen ihm Dinge geben, die er braucht, die ihn versorgen, die ihn weiterbringen und er macht nur noch eins, er gibt diese Botschaft weiter. Man kann ihn, wenn er Josef Müller eingibt, dann könnt ihr ihn in YouTube jederzeit sehen, jederzeit hören, wie er das Wort Gottes predigt, wie er zum Glauben gefunden hat. Und so ist er, der Josef Müller, eine Parallele auch zu Jona. Behalten wir uns nicht zurück. Auch in tiefsten Stunden, in tiefsten Momenten hört uns Gott. Er möchte, dass wir uns umdrehen, nur einen Schritt umdrehen. Einen Schritt zurückgehen, uns umdrehen und zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld bekennen. Und dass Jesus dann wieder mit uns von vorne anfängt und uns diese Wichtigkeit der Botschaft Jesu Christi, dass wir die weitergeben, auch an andere Völker. Und jetzt höre ich auf. Amen.